Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim.
Und mein Name ist Stefan.
Ja, Stefan, nachdem du uns ja das letzte Mal was über Eishockey und die Entstehung der NHL berichtet hast.
Ja, schwere Geburt.
Ja, aber das ist ja auch ein umfangreiches Thema.
Ja, stimmt.
Und wir werden heute auch ein ganzes Stück in die Vergangenheit gehen, aber nicht ganz so weit zurück. Wir gehen heute in die 50er und 60er Jahre und zwar des Basketballs.
Ja, sehr gut. Sehr, sehr spannend. Da denke ich immer an die Boston Celtics direkt in der Zeit.
Das ist genau richtig. Wir sprechen heute über die größte Dynasty der NBA-Geschichte, die Boston Celtics von 56 bis 69, über den erfolgreichsten Spieler aller Zeiten, Bill Russell.
Oh, cool.
Und die große Rivalität zwischen ihm und Will Chamberlain. Und die Entstehung der Rivalität zwischen den Celtics und den Lakers.
Oh, das ist wirklich, das klingt episch, um dieses Wort dann doch einmal zu benutzen.
Ja, und das ist so episch, dass das zwei Folgen werden, weil das passt zeitlich, kriegt man das nicht in einer Stunde alles erzählt.
Ja, das glaube ich sofort.
Deshalb fangen wir jetzt erstmal mit den frühen Jahren an.
Ja.
Wir sprechen also heute über die Anfänge des modernen Basketballs, also die Zeit, über die wir heute sprechen, das ist eigentlich das Fundament der NBA, so wie sie heute ist.
Ja.
Um das Ganze zu verstehen, gehen wir jetzt erstmal an den Anfang der NBA ganz kurz zurück, denn die NBA wurde 1949 aus der Fusion der BAA und der NBL gegründet. Zwei rivalisierende Ligen und die NBA sieht allerdings nur die BAA als Vorgänger der NBA an.
Okay.
Und in den 40er und 50er Jahren war die NBA wirklich überhaupt keine globale Sportliga wie heute, sondern ein Randsport, der große Probleme hatte, überhaupt Hallen zu füllen, sich zu finanzieren. Und was vor allem auch daran lag, dass der Sport sehr unattraktiv war.
Ich habe irgendwie nur im Hinterkopf, dass die sehr, sehr low-scoring waren und statisch irgendwie.
Ja, und das Ganze halt auch hatte irgendwie gar keine Show-Einlagen, wie man das vielleicht kennt, keine Dunkings. Und da werden wir jetzt gleich nochmal drauf kommen.
Dunkings sind wir, glaube ich, ganze Jahrzehnte weg. Und die hatten diese 24 Sekunden Shotclock nicht, oder?
Genau, das war eins der großen Probleme, was das Spiel total chaotisch machte und so unansehnlich. Die Shotclock wurde 1954 erst installiert.
Oh, so spät.
Ja, und da vorher war halt das Problem, da es die nicht gab, spielten sich den Ball oft nur hin und her, blockierten, spielten auf Zeit, dann wurde nur gefoult und das ganze Spiel artete dann in einem Freiwurf-Fiasko aus, teilweise 50, 60 Freiwürfe in dem Spiel.
Oh, das klingt echt horrormäßig, so wie italienischer Catenaccio-Fußball in den 60er Jahren.
Ja, ne, und das war halt natürlich für Zuschauer überhaupt nicht attraktiv. Spielten ja eigentlich auch nur in Hallen, weil es die Eishockeyhallen gab oder auch überhaupt so ersten großen Hallen aufkamen und man musste die irgendwie füllen.
Das ganze Jahr über, ja,
genau.
Verstehe.
Also wenn jetzt nicht so eine Eisrevue oder andere Veranstaltungen waren, dann spielte man halt Basketball.
Um irgendwas zu haben, Content,
genau.
Inhalt.
Eigentlich genau so war das eigentlich gedacht am Anfang. Natürlich gab es Enthusiasten, ja, und die wollten den Sport auch voranbringen. Gerade die Eigentümer, die hatten natürlich so die Major League Baseball so oder die aufkommende Football, College Football so als Vorbilder und wollten da halt auch hin.
Und genauso Geld verdienen natürlich.
Genau, es natürlich war alles aufs Geldverdienen ausgerichtet, wie überall in Amerika. Und die Boston Celtics, die waren halt gerade am Anfang der Liga eher ein schwächeres Team. Die spielten seit 1946 in der BAA, waren auch da schon nur Mittelmaß. Also denen fehlte eigentlich an allem. Identität, so Struktur, die hatten keine guten Spieler und das Ganze war noch unausgegoren. Es gab keinen so richtigen Draft am Anfang. Das war halt alles etwas provisorisch.
Also sie suchten noch nach ihrer eigentlichen Struktur und Form. Gut, da waren ja auch zwei Ligen vorher.
Aber es gab halt schon echt gute Teams und eigentlich auch nur ein richtig gutes Team. Das waren die Minneapolis Lakers.
Ah.
Das ist der Vorgänger der LA Lakers, beziehungsweise ist das gleiche Team.
Ja.
Denn die hatten schon den ersten Basketballstar, den kennst du wahrscheinlich, George Meekin.
Tja, das war so ein Weißer mit Brille, aber riesig groß und war
ja.
Einmal gelesen zu haben, der erste Superstar im Basketball.
Genau, also der war für viele das Vorbild, unter anderem war auch für Bill Russell das Vorbild.
Ja.
Der setzte halt schon so die ersten Maßstäbe, aber der war völlig unbeholfen, der sah auch überhaupt nicht austrainiert aus und der war halt auch sehr steif. Und das ganze Spiel war halt noch dadurch Korbleger gezeichnet, es gab keine richtigen Blocks, jedenfalls sprang man nicht zum Block, sondern stand eigentlich immer nur die Verteidiger. Aber vor allem war die ganze Liga erst einmal weiß. es gab keine schwarzen Spieler bis 1950.
Ich habe mal ein Bild von dem gesehen, von dem George Meekin, der sah eher aus wie ein Buchhalter, also aus heutiger Sicht. Aber okay, sie mussten ja irgendwann irgendwo mal anfangen.
Ja, man muss auch sagen, das waren viele Spieler, waren auch Spieler, sagen wir mal so, die sich in anderen Sportarten, wo mehr Athletik gefordert war, nicht durchgesetzt hätten. Und 1950 gab es dann in dem Trade halt die ersten schwarzen Spieler, die zugelassen wurden. Das war Chuck Cooper, Nathaniel Sweetwater Clifton und Earl Lloyd. Das waren so die ersten drei.
Das von Sweetwater Clifton habe ich schon mal gelesen, ja.
Ja, es gab so eine Diskussion, wer war der Erste. Also der Erste, der gedraftet wurde, war aber nicht der Erste, der gespielt hat. Insgesamt hatten die wenig Einfluss auf das Spiel. Es gab halt vereinzelte schwarze Spieler und die waren aber nicht die Stars der Mannschaften.
Aber immerhin, es gab schon mal welche. Es war so etwas, nachdem Baseball ja auch integriert worden ist, Ende der 40er Jahre. Da reden ja auch alle nur von Jackie Robinson, obwohl Larry Doby bei den Cleveland Indians nur Monate später auch gespielt hat. Aber es ist immer nur Jackie Robinson.
Ja, so ähnlich ist das jetzt hier halt auch. Die Boston Celtics sind halt das Team, das als erstes einen Afroamerikaner gedraftet haben, Charles Cooper. Sweetwater Clifton war der Erste, der einen NBA-Vertrag unterschrieben hat. Und Earl Lloyd war halt der Erste, der gespielt hat am 31.10.1950. Und Charles Cooper hat halt erst einen Tag später gespielt. Der Besitzer der Celtics und der Trainer, Red Auerbach, die waren halt nur darauf aus, die besten Spieler zu bekommen, egal welche Hautfarbe.
Also farbenblind. Er musste einfach nur, er musste gut spielen und wo er herkam, war fast schon egal. Sehr gute Einstellung.
Aufgrund der Dominanz der Lakers mit George Meekin wurden dann auch weitere Regeländerungen. Also neben der Shot Clock gab es auch noch andere Regelungen.
Ja.
Nämlich unter dem Korb, wo die 3-Sekunden-Regel galt.
Der ist uns immer da, der blieb da stehen wahrscheinlich, weil er so groß und überlegen war. Kann das sein?
Ja, genau. Also da war früher diese Zone nur 1,83 Meter breit unterm Korb.
Ach.
Jetzt hat der Meekin sich einfach direkt neben diese Linie gestellt.
Ja.
Dann hat er seinen Arm ausgepackt, den Verteidiger zur Seite gedrückt und ist dann quasi mit der Hand direkt an den Korb gegangen und hat den da reingelegt.
War ja einfach mit seiner Spannweite, ne?
Genau, und das wollte man jetzt verhindern und deshalb hat man dann schrittweise diese Zone erweitert auf 4,88 Meter.
Okay, so lang war sein Arm dann doch nicht.
Nee, genau, also er sollte sich schon ein bisschen bewegen müssen, um zum Korb zu kommen.
Ja, ja, dem Gegner auch mal eine kleine Chance geben, ihn zu verteidigen.
Ja, und das wird man sehen, die NBA hat das immer wieder gemacht, genauso wie der College Basketball. Man hat immer auf starke Spieler reagiert und damit die nicht zu stark sind, weil es sind ja halt auch nur 5 Spieler in so einem Spiel pro Mannschaft.
Du brauchst eine gewisse Competitive Balance, das muss dann irgendwie sich wieder finden, ja.
Es ging ja halt immer darum, dass der Sport an sich attraktiv ist. Nicht, dass ein Team besonders viele Meistertitel hier holt oder ähnliches, sondern es ging ja darum, dass es allen gut gehen sollte. Da musste halt so eine gewisse Ausgeglichenheit her.
Super Gedanke. Ich glaube, es gibt ein Foto, das habe ich irgendwann mal gesehen im Internet, da stand dann Madison Square Garden, New York Knicks spielen gegen George Meekin.
Ja, genau, das ist ein berühmtes Zitat.
Und nicht gegen die Minneapolis Lakers, sondern gegen ihn. Ne? Also das war so übermächtig, also auch in der öffentlichen Wahrnehmung wohl.
Ja, und wo wir jetzt dabei sind, in der Zeit, über die wir jetzt sprechen, mal zu sagen, es gab nur 8 Mannschaften in der NBA.
Schön übersichtlich.
Ja, die Boston Celtics, die New York Knicks. Die Philadelphia Warriors, die wurden dann 62 zu den San Francisco Warriors und schließlich 71 zu den Golden State Warriors.
Ah ja, und die kennen wir ja immer noch. Genau.
Genau. Und dann gab es die Syracuse Nationals noch. Das ist
so eine Kleinstadt aus heutiger Sicht.
Ja, das war halt zu der Zeit. Ne? Das waren
ja,
halt
die kommen ja aus diesem Mittelwesten, glaube ich, die meisten, die Ursprünge der NBA. Ne?
Und die wechselten dann nach Philadelphia und wurden zu den 76ers.
Die wir auch noch kennen, genau.
In der anderen Gruppe gab es dann die Fort Wayne Pistons. Die wurden schon 57 zu den Detroit Pistons.
Ja.
Dann halt die Minneapolis Lakers. Die wurden halt 60 zu den LA Lakers.
Das berühmte Forum wurde dann gebaut, ja.
Genau, das. Und dann gab es die Rochester Royals. Die kennt man wahrscheinlich ja heute so nicht. Aber aus denen entstanden über die Cincinnati Royals die Sacramento Kings.
Oh, ist auch eine interessante Linie, die man da zurückverfolgen kann. Aber nicht so wirklich offensichtlich, muss man wissen. Ne?
Und dann als letztes gab es noch die St. Louis Hawks und die wurden 68 erst zu den Atlanta Hawks.
Ach ja, Atlanta Hawks. Als ich mich da begann für die NBA zu interessieren, hatten die mit Dominique Wilkins auch so einen Dunking-Superstar.
Den fand ich auch super. Ja, aber interessant ist halt schon, dass in diesen Ende der 50er bis Mitte der 60er schon so die Vereine sich bilden, die wir heute halt auch noch kennen, sie quasi so den Kern der NBA bilden. Aber herausragend sind jetzt halt vor allem zwei, das sind halt die Boston Celtics und die Lakers. Das hat halt ganz viel mit den Namen zu tun der Spieler, die da spielten. Und die Celtics wurden halt richtig groß erst durch den Bill Russell.
Oh ja.
Beziehungsweise der erste Punkt, wo sich das schon gewendete, war eigentlich eine Verpflichtung des Trainers. Denn 1950 verpflichteten sie Arnold Red Auerbach.
Eine legendäre Person, ja.
Sagen wir mal, was Vince Lombardi im Football vielleicht ist, war er quasi fürs Basketball.
Mhm. Ganz unterschiedliche Menschen, aber von ihrer Signifikanz und vom Impact her, ja, absolut vergleichbar.
Also der Auerbach, der wurde 1917 in Brooklyn geboren, als Sohn jüdischer, russischer Einwanderer. Also der kam...
Ich glaube, der Vince Lombardi war ja auch New Yorker.
Ja. Und der wuchs halt unter vielen Auswanderern auf und vor allem hatte der auch früh schon Kontakt auch zur schwarzen Bevölkerung. Also das war für den überhaupt keine, der hatte gar keine Berührungsängste.
Das finde ich cool, das passt aber auch zu Vince Lombardi, der war nämlich auch aus Brooklyn und da war ja echt so ein Gemisch aus allen möglichen Rassen und Nationalitäten. Das ist eigentlich ideal, dass man da auch nicht rassistisch oder sonst wie...
Vor allem ist für ihn ja auch wichtig... Gerade so als jüdisch-russischer Einwanderer wurde er auch so ein bisschen diskriminiert und der musste auch schon früh sich so eine Härte zulegen und furchtlos werden, um sich da durchzusetzen. Und weil er da, wo er aufwuchs, es eigentlich so keine Plätze gab, spielte man da wenig Baseball. Da setzte sich halt schon früh dieser Basketballsport durch, weil das halt leicht war, ne? So einen Korb irgendwo aufzuhängen und dann mit einem Ball da drauf zu werfen.
Brauchst du weniger Platz, du kannst ja auch auf einen Korb spielen zur Not.
Na, und das Problem bei ihm war, der war jetzt nicht sehr groß und er war auch nicht sonderlich talentiert. Aber der hatte halt einen starken Willen und wollte unbedingt Basketballspieler werden. Obwohl man ihm auf der Highschool noch gesagt hat, das wird eher nichts.
Ja.
Trotzdem bekam er ein College-Stipendium angeboten, studierte dann Kunst und Lehramt. Er wollte dann Lehrer werden, vor allem Sport- und Kunstlehrer. Mhm. Und er heiratete dann auch schon 41 seine Frau, bekam dann Kinder. Er hatte sich eigentlich darauf eingerichtet, Highschool-Lehrer zu werden.
Also alles schon ein bisschen so gesettelt.
Ja, das wäre schon ein Riesenaufstieg, quasi aus diesen Einwanderern, seine Eltern, die so ganz einfache Arbeiten machen mussten, die Sprache auch nicht richtig sprachen. Na, also das war eigentlich für ihn schon so das, was er sich vorstellte.
Ja.
Ja, und jetzt gerade so nach dem Zweiten Weltkrieg, da gründet sich halt diese BAA 46 und er erfährt davon... Ja, der ist direkt Feuer und Flamme dafür und überlegt sich, jetzt doch mal ein Risiko einzugehen und er möchte Trainer werden. Aber das war natürlich ein Riesenrisiko, weil diese Ligen, die kamen und gingen ja, genau wie in anderen Sportarten auch, gerade wenn es jetzt nicht die größte Liga ist.
Eishockey beispielsweise an.
Aber er hatte so ein Selbstbewusstsein, sagte, er wäre eigentlich der Richtige, weil er schon so einen Plan hatte, wie man Basketball richtig spielt. Also nicht wie zu der Zeit quasi so statisch, sondern eher, für ihn war das ein Bewegungssport und das sollte, musste man besonders viel laufen.
Da fehlten ihm ja nur noch die richtigen Spieler, könnte man dann sagen.
Ja, jetzt braucht er natürlich erstmal einen Job. Aber bevor er zu den Celtics kam, hat er sich erstmal beworben und landete in Washington. Und zwar bei den Capitals, so hieß das Team. Da hat er es geschafft, bis 49 dreimal in die Playoffs zu kommen, auf Anhieb, als Nobody sozusagen.
Ja.
Und 49 sogar ins Finale, wo sie halt gegen die Lakers und den George Meekin verloren haben.
Das war ja schon ein richtig großer Erfolg.
Ja, aber dann wechselte er eigentlich nochmal ans College zurück, weil das Team, die mussten aufgeben. Aber dann rief zur neuen Saison 49-50 ein neues Team, die Tri-City Blackhawks. Und aus diesen Blackhawks entstanden halt die St. Louis Hawks und später die Atlanta Hawks. Mit dem Eigentümer dieser Blackhawks hat er sich dann aber wieder überworfen. Und Walter Brown, der Eigentümer der Boston Celtics und der Besitzer der Boston Arena...
Ah, da haben wir
war also kein Zufall, dass er auch der Eigentümer des Basketballteams war. Der war verzweifelt bemüht, einen neuen Trainer zu finden, der wirklich was aufbaut, denn auch er hatte finanzielle Probleme. Die ganze Franchise war angeschlagen, katastrophale Bilanzen und auch spielerisch. Man hatte nur 22 Siege, 46 Niederlagen, also man brauchte einen totalen Neuaufbau. Und nach längerem Hin und Her kam man dann auf die Idee, den Auerbach zu verpflichten. Die verstanden sich auch so auf Anhieb. Und er verpflichtete den Auerbach noch rechtzeitig für den Draft, der dann stattfand.
Immerhin, den gab es dann schon.
Den gab es zu der Zeit schon. Das lief dann auch professionell. Allerdings gab es noch gar keine Scouts, so in dem Sinne. Das lief meistens danach so, dass man die Spieler, die quasi aus der Region kamen, wählte. Und man hatte quasi auch so ein Vorrecht auf die.
Ach so, ein Territory, das ist so meine Gegend, da darf nur ich so.
Später gab es dann nochmal so einen einzelnen Pick extra deswegen, aber da kommen wir nochmal drauf.
Ja.
alle hatten jetzt damit gerechnet, dass der Lokal-College-Held Bob Cousy gewählt wird.
Den sollte man auch im Auge behalten. Ein
auf jeden Fall.
Den Namen kenne ich.
Der spielte bei den Holy Cross Crusaders College und der hatte auch die NCAA gewonnen, war dreimal All-American, ein Sohn französischer Einwanderer in New York, aber relativ klein, schmal, aber der galt so als der beste Ballhändler. Also den nannte man auch den Zauberer.
Ich wollte gerade sagen, der Wizard.
Genau. Aber Red Auerbach erklärte, also wenn ich will ja gewinnen und da hilft es mir nicht, irgendwelche lokalen Hinterwäldler zu verpflichten,
wow,
sondern ich brauche die Spieler, die ich mir vorstelle und die müssten vor allem groß sein. Das ist ein Tall-Man-Sport. Da passte der Cousy für ihn halt nicht so rein. Die lokale Presse kritisierte Auerbach dann auch ganz scharf, weil die verstanden das überhaupt nicht.
Weil der war ja auch schon ein Star in deren Augen im College.
Genau, also in Boston war der Basketball, wurde da schon fast mit dem gleichgesetzt. Also alle hofften jetzt, dass der für die Celtics spielt und die dann endlich mal was gewinnen werden.
Also aus Sicht von Walter Brown hätte ich ja auch gedacht, der ist hier in Boston schon ein Star, der hat einen Titel gewonnen, der weiß, wie man siegt. Warum sollte ich den nicht nehmen? Was spreche dagegen, außer seiner Größe?
Genau, der hatte das eigentlich auch schon so geplant gehabt, bis der Auerbach verpflichtet wurde. Aber es gab auch Scouts, also so erste, die sich auch so ein paar Spiele da in der Umgebung angeguckt haben. Und die hatten schon vor dem Cousy gewarnt. Also der Auerbach war nicht der Einzige, sondern die sagten, wenn der mal bei den Profis spielt, ne, dann helfen ihm seine kleinen Tricks nicht. Ne? Die würden ihm den Ball in den Hals stopfen. Es war halt zu der Zeit auch ein extrem harter Sport. Also es gab Ellenbogen, Knochenbrüche, blutende und ausgeschlagene Zähne. Also das war jetzt nicht so der Basketball, wie wir den kennen. Und da wurde auch vieles einfach nicht gepfiffen.
Ja, das habe ich ja ein bisschen bei der NFL oder auch bei anderen Sportarten schon gelesen.
Also tatsächlich wird der Cousy nicht verpflichtet. Stattdessen wählte man Chuck Scheer, Center der Bowling Green. Von dem hat man später nicht mehr so viel gehört.
Ich wollte gerade sagen, habe ich noch nie gehört.
Nee. Und als Zweitrundenpick wurde Chuck Cooper, der erste schwarze Spieler, gedraftet. Und damit war erstmal so diese Rassenschranke halt, wie wir schon gesagt haben, aufgehoben. Und der Bob Cousy landet dann erstmal bei den Tri-City Blackhawks, wo der Auerbach vorher war.
Oh, das habe ich noch nie gehört. Spannend. Doch, der wäre immer schon bei den Celtics von Anfang an gewesen. Also doch nicht.
Ja, der Cousy war gar nicht begeistert. Denn der hatte eigentlich schon einen Nebenberuf. Man konnte ja von dem nicht leben, was er als Spieler verdiente oder auch selbst als Profi nicht. Mhm. Und der hatte schon eine Fahrschule in Worcester, Massachusetts eröffnet.
Also unweit von Boston, jetzt musste er ganz schön weit weg. Das passte ja gar nicht dann für ihn.
Genau, dieses Dreieck dieser Kleinstädte Moline oder Moline, Rock Island und Davenport.
Oh Gott, wo ist das denn?
Ja, die Tri-Cities liegen in Iowa.
Okay.
Und als Entschädigung hat er dann, dafür, dass er diese Fahrschule jetzt aufgeben muss, von dem Besitzer der Blackhawks, Ben Körner, ein Gehalt von $10,000 verlangt. Und der Körner hat gesagt, ja, also mehr als 6.000 kann ich dir nicht zahlen oder will ich dir auch nicht zahlen. Und der Cousy hat sich dann geweigert, für die zu spielen. Und so haben die Blackhawks dann seine Rechte aus dem Draft an die Chicago Stacks verkauft.
Das ging ganz schön hin und her.
Ja.
Aber er war erfolgreich mit seinem quasi Protest.
Ja, tatsächlich musste er da jetzt unterschreiben, sonst hätte er gar nicht spielen können. Das Problem war nur, bevor die Liga losging, war dieser Verein schon wieder pleite.
Ach, die Stacks aus Chicago.
Ah. Die hatten kein Geld mehr. Und jetzt landet er quasi in so einem Pool, in so einem Dispersal Draft.
Also die übrig gebliebenen.
Tatsächlich fand sich aber auch da nicht direkt jemand, der den haben wollte in Cousy. Zwischenzeitlich haben alle gedacht, ja, wenn die Bostoner den nicht nehmen, was sollen wir denn mit dem? Dann ist der vielleicht gar nicht so gut. Ja, und der will halt so viel Geld und das passte jetzt nicht. Jetzt waren insgesamt noch 3 Spieler übrig und die konnten sich nicht einigen. Jetzt wurde gelost. Und der Besitzer der Celtics hatte nur gehofft, bloß nicht den Cousy. Aber natürlich, wie das dann Schicksal das so will, natürlich zieht er den Cousy, was ich im Nachhinein als das Beste überhaupt.
Ich wollte gerade sagen, Celtics und Cousy ist ja synonym aus heutiger Sicht, aber wie spannend, dass es ursprünglich gar nicht so war.
Und tatsächlich musste der Brown ihm dann widerwillig 9.000 Euro ans Gehalt zahlen und er war der bestverdienste Spieler.
Und seine Fahrschule konnte er dann ja auch weiter behalten in Worcester.
Genau, aber das getan hat, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall sah jetzt die Mannschaft der Celtics einmal ganz anders aus als in den Jahren davor. Also es wurde viel ausgetauscht und jetzt hatte ich 2 große neue Spieler und den Bob Cousy. Hatte man jetzt im Grunde so ein ganz anderes Team und jetzt wollte der Auerbach schon seine eigene Fastbreak-Taktik durchsetzen.
Mhm.
Das lief aber nicht so gut an. Es war jetzt auch nicht schlecht. Also man war halt immer noch so Mittelmaß. Man hatte dann auch mehr gehofft, wir bauen halt noch eine Draft-Saison. 51-52, da holte man einen Bill Sharman.
Den kenne ich, der wird später Coach bei den
Bill Sharman wird einmal der Trainer und später der General Manager der Lakers werden, wird jetzt aber erst einmal ein berühmter Spieler werden. Denn eben mit den Celtics, da wird er sehr lange spielen. Tatsächlich entwickelt sich dieser Sharman aber so eine Art Wunderkind. Ne? Man muss dazu sagen, das sind alles weiße Spieler. Und tatsächlich entwickelt sich jetzt schon so ein erstes Team. Aber so richtig erfolgreich wird das halt bis zur Saison 55-56 nicht. Obwohl man Bob Cousy hatte, den Sharman, und die schon so super zusammenspielte, waren die in der Offensive super stark, aber in der Defensive waren sie ziemlich schwach.
Ah, okay. Also sie waren zwar besser, aber sie waren noch nicht titelverdächtig.
Genau. Und jetzt suchte der Auerbach natürlich nach dem fehlenden Puzzleteil. Und für ihn war ja klar, ich brauche einen richtig guten Center. Einen, der so alle weghaut, defensiv die Rebounds holt.
Ja, ja.
Und dann kommt es zu dem Draft 1956 und da holt der Auerbach Bill Russell, einen Defensivspezialisten.
Da kam er von einem relativ kleinen College, was an der Ostküste und spielte an der Westküste, wenn ich das richtig erinnere, im College.
So ist das. Und gleichzeitig holen sie mit Tom Hanson auch ein Forward, der ist halt auch zwar ein Weißer, aber ein super Werfer und aber auch so ein aggressiver Verteidiger.
Der Tom Hanson, ja, das kenne ich auch, der hat ja auch ewig da gespielt. Also der langsam wächst dieses Team, spannend, die Namen so zu hören, wie das langsam zusammenpasst.
Wie man dann sehen wird, tatsächlich wird das so, die werden wie eine Familie. Und deshalb spielen die auch alle da so lange.
Ist das schön an dieser Zeit.
Genau, und jetzt, wo wir ihn schon erwähnt haben, das fehlende Puzzleteil für die Celtics und die Grundlage für 13 Jahre absolute Dominanz ist dann halt Bill Russell, und der dann 56 verpflichtet wird. Und der Bill Russell, der stammt aus Louisiana. Der ist da 1934 geboren, im tief segregierten Süden, also wo die Rassentrennung galt.
Ja.
Und der war halt ganz stark von Kindheit an durch diesen Rassismus geprägt. Also es gibt da viele Geschichten über seine Familie. Die lebten jetzt nicht in totaler Armut, aber die wurden halt immer diskriminiert. Also sein Vater zum Beispiel, der fährt mal zur Tankstelle. Er steht aber dann mitten in der Schlange und dann sagt der Tankstellenbesitzer, du hier nicht, du wartest, bis alle Weißen fertig sind. Und er will dann so wegfahren, weil er sagt, dann suche ich mir eine andere Tankstelle.
Ja,
und dann zieht der Tankstellenbesitzer eine Schrotflinte, stellt sich vor den Wagen und sagt, du bleibst hier, bis du dran bist.
Also er wollte ihn demütigen und erniedrigen.
Genau, und seine Mutter, da passieren auch so Dinge, die zog sich gerne modisch an, geht auf die Straße, dann hält plötzlich ein Polizeiwagen neben ihr und sagt, sie solle das Kleid ausziehen, das wäre nur für Weiße.
Das ist aber heftig. Es gab also wirklich ganz krasse Diskriminierungen, Demütigungen.
Ja, und der Vater kommt dann so in den Anfang der 40er Jahre, so um 40 rum, kommt er dann mal nach Hause und erklärt dann zu Hause, sie müssten umziehen. Weil entweder wird er hier umgebracht oder es kommt so weit, dass er einen von den Weißen umbringt.
Okay, es wird ihm auch nicht gut bekommen. Mhm.
Viele Afroamerikaner zogen jetzt in der Zeit 40, 41 quasi aus dem Süden nach Westen, nach Kalifornien. Und das machen die auch.
Also in der Hoffnung auf freiere, bessere Lebensumstände, vermute ich.
Total. Also der Russell schildert das so, er hätte das Gefühl gehabt, er ist in einem ganz anderen Land.
Klingt gut.
Das hatte überhaupt nichts mehr mit dem, was er kannte, zu tun. Also die kommen da an und dann gibt es so einen Wasserspender. Es war das erste Mal, dass er gesehen hat, dass Weiß und Schwarze sich so einen Wasserspender teilen.
Also er macht da richtig gute Erfahrungen, Gott sei Dank.
Ja, und er darf es erstmal eine Bibliothek betreten. Das durfte er nämlich da in Louisiana auch nicht, obwohl der sehr wissbegierig war und eigentlich auch so eine leicht künstlerische Ader hatte. Also im Grunde sagt er, das hat ihn im Grunde so gerettet. Ne? Und da hat er natürlich auch das erste Mal so ein bisschen Vertrauen auch zu Weißen bekommen.
Das finde ich gut, weil er, glaube ich, sein Leben lang auch in diesem Spannungsfeld zwischen den Rassen ja gelebt hat und auch da sich dazu geäußert hat.
Jetzt war da natürlich auch nicht alles super. Also er wird auch geschildert, dass sein Vater und seine Mutter, die arbeiten an so ganz billig, also so Niedriglohnjobs, sogenannte Negro-Jobs gab es da.
Ja klar, was jetzt die Latinos und andere Einwanderer machen, da waren es halt die Afroamerikaner, die diese arbeitende Unterschicht bildeten oder bilden mussten, zwangsweise.
Na, und dann wird seine Mutter auch krank, als er 12 ist, stirbt die auch an so einer Erkrankung, vielleicht auch, weil sie nicht richtig behandelt wurde.
Auch furchtbar.
Und zog sich so ganz zurück. Im Grunde war der so, wie er das schon schildert, so leicht depressiv. Um da jetzt rauszukommen, sagen dann die Lehrer an dieser Junior High School, wo er ist, er soll halt mal unter andere Jugendliche gehen und ein bisschen Sport machen. Einige von den Afroamerikanern hatten sich einen Korb besorgt und einen Ball. wo immer sie ihn auch her hatten. Gekauft hätten sie ihn jedenfalls nicht, sagt er.
Organisiert.
Ja, und weil er auch schon sehr groß war, wollten die auch, dass er mitspielt. Stellte sich allerdings heraus, richtig spielen kann er nicht.
Na gut, woher auch?
Also er hatte auch wenig bis kein Talent. Aber es machte ihm an sich Spaß, eben weil er halt diese Körpergröße hatte. Er war da schon relativ groß für sein Alter. Er versucht es dann, kommt aber in der Junior Highschool nicht in keins der Teams an der Schule. Also so schlecht spielt er. Und auch an der Highschool wäre er fast ausgeschlossen worden aus dem Team. Aber der Trainer sah eigentlich so sein Potenzial. Und der Trainer, der kauft ihm für so ein Fitnessstudio ein paar Monate, wo er, dass er da trainieren kann. Also so einen Eintritt zahlt er ihm. Da hat er so auch so eine erste positive Erfahrung mit so einem weißen Trainer. Und er merkt, er wird schnell besser. Und da er auch körperlich sehr groß ist, wird es immer besser. Allerdings, das mit dem Werfen wurde auch da nicht seine Stärke. Aber er entwickelte einen besonderen Verteidigungsstil. Um gut zu verteidigen, musste man damals angeblich flachfüßig stehen bleiben, die Hände hochhalten. Und das war für die Verteidigung.
Okay.
Und der Russell hat das nicht verstanden und der fing dann an zu springen. Und dem andere, während die einen Korbleger machten, sprang er denen hinterher. Und weil er so extrem lange Arme hatte, der hatte nachher eine Spannweite von 2,34 Meter, konnte er dann halt oft diese Bälle dann halt blocken.
Das muss spektakulär gewesen sein, für die Zuschauer, sowas überhaupt mal zu sehen.
Genau, und der Trainer war erst völlig entsetzt und sagte, er soll das rumspringen lassen. Das mache man so nicht.
Ja.
Aber der hat sich da nicht beirren lassen. Der hat das dann einfach weitergemacht.
Aber es hat ja auch Erfolg gehabt. Das war ja wohl nicht verboten.
Nee, verboten war das halt eben nicht.
Das war ja wichtig, ne?
Was es da auch nicht gab, war dieses Goaltending.
Ah.
Das wurde dann aber eingeführt. Eben weil es so die ersten Spieler gab, die das so konnten. Und der Bill Russell war ja nachher 2,08 Meter groß, hatte die extrem langen Arme. Der konnte die halt wegfischen.
Ja, es war frustrierend für die anderen dann wahrscheinlich. Nach dem Motto, der fiel doch schon.
Genau, und halt auch Korbleger, also einfach, ne, das ging dann halt auch nicht mehr, wenn der da stand.
War ja auch dann eine Mischung aus Spannweite und Körperlichkeit. Da hatten die echt ein Problem dann.
Ja, wobei man sagen muss, der Russell war auch später relativ ein ganz schlanker Typ. Der war sehr drahtig, würde man heute wahrscheinlich sagen.
Also schon Muskelkraft, aber nicht so aufgepumpt.
Ja, der war jetzt halt eben kein Shaquille O'Neal.
Beweglicher.
Ja, und so das wird auf jeden Fall auch die Grundlage seines Spiels, eben dass er so die hohe Sprungkraft hat und halt auch viel läuft im Verhältnis.
Ja.
Und so schafft er es dann tatsächlich, dass ein College-Scout auf ihm aufmerksam wird. Weil fast kein College hat sich für ihn interessiert, weil er sehr wenig Punkte machte. Der machte teilweise nur 10 Punkte oder so.
Ach, da guck ich. Ja, ja.
Verteidigen war jetzt nicht so das Wichtige zu der Zeit.
Dachten die.
Ja, es ging immer nur darum, Körbe zu machen. Dachten die.
Ja, weil ja so wenig gemacht wurden.
Ja, und tatsächlich kam dann aber ein Scout, der hieß De Julio, und der hatte ihn spielen sehen und sagte aber zu ihm, du hast katastrophale Grundlagen in der Offense, aber du hast einen guten Instinkt fürs Verteidigen. Und deshalb überredete er dann den Trainer der USF, also der San Francisco University, ihm ein Stipendium anzubieten. Der Russell, der hatte dann Tränen in den Augen, sagt er jedenfalls, und dann hätte er das sofort angenommen, weil er sah direkt, das war seine Chance, aus der Armut rauszukommen.
Na klar, das war ein Ticket.
Aber es war jetzt nur einer von ganz, ganz vielen Basketballspielern, der war überhaupt kein Star an der Highschool, keiner hat sich für den interessiert.
Also kommt aus dem Nichts eigentlich für die Szene.
Genau. Andersrum, Will Chamberlain. Will Chamberlain wird der große Rivale von Bill Russell in der NBA werden. Der Will Chamberlain, der war 1953, weil er 3 Jahre jünger war, noch in der Highschool, also fing gerade mit der Highschool an.
Ja.
War aber schon nach dem ersten Jahr ein richtiger Star. Und selbst der Red Auerbach, der ja jetzt im Profiteam trainierte, der nahm schon mal an so Sommercamps teil, um so College-Spieler zu beobachten. Und eigentlich waren da halt nur College-Spieler so aus dem letzten Jahr. Und tatsächlich gab es einen ganz jungen Spieler, und als er dann fragte, wer ist das? Und dann hieß es, ja, das ist Will Chamberlain, der ist jetzt in der Highschool im ersten Jahr. Der ist aber schon 2,11 Meter groß.
Der war so mega auffällig groß schon, ne?
Und vor allem war er so ein Modellathlet. Der sah schon da aus wie ein Olympiaspieler, ne? Der hatte richtig Muskeln, der hatte genau die richtigen Proportionen, der hatte auch lange Arme.
Ja.
Und was beeindruckend war, er war ein fantastischer, der konnte fantastisch mit dem Ball umgehen und vor allem Punkte machen.
Ah, Soft Hands, ah ja.
Und der dupierte da quasi schon die College-Spieler.
Ja gut, der hat dann alles, der hat die Größe, der hat die Muskelkraft und noch diese, also Hand-Auge-Koordination, kann mit dem Ball umgehen, da war ja das Total Package fast.
Ja, und das hat man ihm wohl auch immer so erzählt. Und das ist ihm auch schon als Highschool-Spieler so ein bisschen zu Kopf gestiegen. Also der Auerbach hat da notiert bei dem Sommercamp, dass der halt ein bisschen schwierig wäre im Umgang und sich von manchen Trainern nicht sagen ließ.
Ja.
Da hat der Will Chamberlain schon gedacht, ja, die können mir nicht so viel beibringen.
Bin ich eh schon besser als die. Was wollen die mir sagen? So?
Auf jeden Fall bestand da schon ein Rieseninteresse an dem, obwohl er jetzt ja gerade erst die Highschool angefangen hatte. Tatsächlich war es auch schon, dass die ersten Mannschaften hinter ihm her war und zu dieser Zeit gab es auch noch dieses Territorialprinzip und er kam so aus der Region Philadelphia. Die hatten dann schon so ein Auge auf den geworfen.
Auch diese Warriors damals, ne?
Genau. Und der Will Chamberlain, der ist halt 36 da in der Nähe von Philadelphia geboren. Der ist so einer von 9 Kindern, also so einer richtig schwarzen Großfamilie. Aber die waren jetzt nicht arm oder so. Oder sagen wir mal, für schwarze Verhältnisse lebten die ganz gut. Das war also nicht unbedingt klar, dass der Basketballspieler werden muss, um jetzt da rauszukommen.
Ja.
Aber klar war, dass er Sportler wird, denn der machte alles. Der machte Leichtathletik, der machte Basketball, der Speerwerfen, Hochsprung, der im Sprint lief der teilweise fast unter 11 Sekunden.
Multitalent, also auch noch sprintstark, also auch noch schnell, also der hat ja im Grunde alles.
Ja, und er hatte auch am Anfang gar kein Interesse für Basketball, das war für ihn so ein Spiel für Weicheier. Ja, er meinte das auch eher in dem Sinn, so das kann jeder. Auf jeden Fall schon an dieser Junior Highschool, wo er vorher war, war er schon so der Sportstar. Und auf der richtigen Highschool war er dann halt auch im Leichtathletik-Team. Also man sieht, dass der halt so ein Überflieger war.
Das ist ein echtes Phänomen.
Ja, auf jeden Fall. Sowas hatte man noch nie gesehen und diese ganzen Basketballtrainer, die hatten jetzt natürlich ein Auge drauf geworfen. Die hatten jetzt die Hoffnung, dass der gar nicht erst aufs College geht, sondern die haben sich schon in Stellung gebracht, weil die dachten, naja, wenn er jetzt mit der Highschool aufhört, dann kann der ja vielleicht schon Profi werden.
Ja, der Gedanke liegt nah.
Und vor allem in der Presse war der halt auch schon so bekannt. Da wurde dann geschrieben, wenn der in die NBA kommt, dann wird er den Sport grundlegend verändern. Daher kommt auch seine Spitznamen, Wilt the Stilt, Goliath oder The Big Dipper.
Ach ja, The Big Dipper.
Das sind alles so Spitznamen, die schon aus der Highschool sind.
Also der hatte, ja, der Weg schien vorgezeichnet zum Mega-Erfolg.
Vor allem war ihm wichtig, viel Geld zu verdienen und mit Leichtathletik ging das nicht. Also konzentrierte er sich aufs Basketballspielen. Und tatsächlich war der auch sehr erfolgreich, diese Highschool, die gewann zweimal hintereinander die Stadtmeisterschaft. Der brach Rekorde für Highschool-Sport oder Highschool-Basketball.
Ja.
Der machte 37 Punkte im Schnitt über die ganzen 3 Jahre.
Boah, Wahnsinn.
Also überall war er weit über dem, was man bis dahin kannte. Aber tatsächlich war es dann so, trotz dieser Angebote hat er dann gesagt, er geht doch ans College.
Überraschend.
Ja, das fanden auch einige aus der NBA überraschend. Beziehungsweise die haben sich einfach damit abgefunden, haben gesagt, naja, dann in 3 Jahren sehen wir uns wieder. Da sind wir jetzt so in dem Jahr 56, quasi wo er so auf der Ende der Highschool ist. Das ist das Jahr quasi, wo Bill Russell in die NBA kommt.
Ah, okay.
Also während der Russell noch jetzt die 3 Jahre College hat, hat der Chamberlain noch 3 Jahre Highschool vor sich. Also so sind die auseinander, die beiden. Wie gesagt, vom Russell spricht überhaupt keiner in der NBA, den kennt eigentlich fast keiner. Und der 3 Jahre Jüngere ist so der Messias, der in 3 Jahren alles kurz und klein schießen wird.
Aber wenn du sagst, die gucken nur auf die Offense, was vorne passierte, dann war ja der Bill Russell für die überhaupt nicht auf dem Radar, gar nicht.
Tatsächlich ist es jetzt so, auf der College-Seite, der Bill Russell, der entwickelt sich da halt super schnell. Er hat auch einen Trainer, der ihm das Vertrauen gibt, der heißt Phil Wolpert. Der ist eine richtige Respektsperson dann für den Russell.
Förderer.
Ja, ein Förderer. Und der Russell wird immer besser und macht jetzt auch so 20 Punkte im Schnitt. Was ja schon richtig gut ist.
Das ist viel.
Und die spielen halt für diese San Francisco Dons, heißen die. Und dort spielt er dann das erste Mal 1953, quasi im zweiten College-Jahr, weil im ersten College-Jahr dürfen die Anfänger nicht im Hauptteam spielen. Die müssen quasi erstmal rangeführt werden. Das war einfach so. Die durften einfach nicht spielen. Spielten dann halt in dieser Reserve, im Reserveteam.
Ja.
Und schon da zeigt sich dann in der ersten Saison, dass er so ein überragender Verteidiger ist. Und der Trainer wollte ihn auch unbedingt, weil er jetzt auch so ein System spielt mit Verteidigen, schnellen Gegenstößen. Und dafür brauchst du halt einen, der die Bälle abfängt. Und das macht er dann ganz herausragend. Und dieses kleine College, das war nämlich eine sehr unbekannte Mannschaft, die hatten auch vorher noch nie was gewonnen, die werden jetzt das Nummer 1 College-Team innerhalb von 2 Jahren.
War ja auch wieder eine Sensation. Kommen wir auch so aus dem Nichts.
Und was auch besonders ist, es spielen 3 Afroamerikaner in dem Team. Was so bei den anderen Colleges nicht gab. Da wurde immer gesagt, naja, also mehr als zwei
geht nicht, will man
in
nicht.
In einem Team geht nicht, weil zwei sind okay, die können sich ja ein Zimmer teilen. Muss ja sowieso ein Zimmer für die haben. Also so richtig rassistisch.
Ja, das waren auch ganz andere Gedanken, die wir heute natürlich Gott sei Dank gar nicht mehr denken würden.
Und der Bill Russell war halt mit Casey Jones im Zimmer.
Den kennt man auch.
Den kennt man auch, denn der wird nachher auch für die Celtics spielen. Und die beiden sind halt auch so mathematisch interessiert. Die fangen dann an, im Privaten so Berechnungen, Winkelberechnungen zu machen. Wenn der von da wirft, wie muss ich stehen? Welche Fußhaltung muss ich haben? Und der Casey Jones ist ja so ein Defensive Guard. Der interessiert auch fürs Verteidigen und der macht so ganz früh schon so ein aggressives Verteidigen, dass er halt versucht, die Bälle zu stehlen, ne?
Also die entwickeln so ein bisschen auch so eine defensive Sicht auf das Spiel, fast schon sportwissenschaftlich. Total spannend.
Genau, also die machen auch so Zeichnungen und so, die es von denen gibt.
Oder strukturierter, die machen sich da echt mal Gedanken und nicht nur so aus dem, man macht mal irgendwas, sondern man plant.
Ja, und das gab es halt bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Wie gesagt, Defensive war halt, guckst halt, dass sie nicht durchrennen oder so, ne? Ja, und der Bill Russell, der ist ja halt quasi so eine Mischung aus einem Center und einem Forward. Der ist jetzt 2,8 Meter groß, ist was jetzt, es gibt auch größere Spieler, auch schon zu der Zeit. Aber ja, was ihn auszeichnet, ist halt seine Schnelligkeit, seine Sprungkraft und halt auch die Spannweite der Arme. Und dass er auch riesige Hände hat. Wir werden auch hören, nicht so groß wie die von Will Chamberlain.
Ja, der war ja nur der Größte.
Ja, der hat auch so Hände, da sieht das eher so aus. Also der kann den Ball einfach so in die Hand nehmen. Besonders ist es halt so, dass der Bill Russell dadurch bekannt wird, dass er gegen die Holy Cross Crusaders spielt. Das ist ja war ein ganz bekanntes College, ne? Und hatten wir eben ja schon mal erwähnt, da hat der Bob Cousy ja auch gespielt. Ja, und da spielt jetzt auch der Tom Hainson.
Also vielleicht auch kurz für uns erwähnen, es ist deutsche Abstammung, Tom Hainson.
Genau, also er ist ein deutschstämmiger Spieler und der galt schon ein bisschen also als College-Star. Und der trifft dann auf den Bill Russell und der Bill Russell dominiert ihn derart, dass der völlig frustriert ist. Der macht kaum Körbe. Der, ich glaube, der macht über 20 Blocks. Eine Demonstration der Stärke sozusagen. Mit diesem College hatte keiner gerechnet. Und die gewinnen jetzt zweimal hintereinander, 55 und 56, die NCAA-Meisterschaften. Aus dem
das
Nichts.
Das brachte wahrscheinlich ihn oder das Team auch voll in Fokus.
Und er hat dann zum Schluss, machte der Russell tatsächlich 26 Punkte im Schnitt in der letzten Saison, 27 Rebounds und 20 Blocks im Schnitt.
Das ist der Hammer, ne? Das war ja unheard of, das kannte man ja gar nicht, solche Zahlen, so ein Triple-Double. Übrigens hat Tommy Hainson einen super wunderschönen Nickname, Tommy Gun, wieder die Maschinenpistole, Tommy Gun Hainson.
Ja, der liebte es, bis an die Grundlinie zu gehen und dann zu werfen, so aus dem Sprung heraus.
Mhm. Also da sieht man ja auch schon, da passiert mehr, da bewegt sich mehr. Das ist nicht mehr so statisch mit der Generation.
Ja, und tatsächlich durch diesen Gewinn dieser Meisterschaften und da sich der Russell so dagegen durchsetzt, werden jetzt halt alle auf ihm aufmerksam und
wollen ihn wahrscheinlich alle auch haben.
Und die Presse schreibt dann schon, Bill Russell ist der beste Verteidiger, den sie je gesehen hätten. Tatsächlich entwickelte er halt auch mit dem Casey Jones eine sehr bekannte Technik oder einen Spielzug, den Alley-Oop. Also den machten die da so bekannt.
Oh, spannend, ja, auch spektakulär von der Optik.
Genau, und vor allem, er machte viele Dunkings. Und das kannte man halt auch nicht bis dahin so. Ja, und es gab aber auch viele, die sich dann beschwert haben, der würde das ganze Spiel verändern und das wäre doch nicht. Und dieses Reinstopfen, das müsste verboten werden.
Ja, alles, was neu ist, wird erstmal angefeindet.
Tatsächlich wurde er auch der MVP des Finals im zweiten Jahr. Und er wurde auch ein All-American. Das war zu der Zeit ja auch so eine besondere Auszeichnung. Die ging auch so ein bisschen auf Tour.
Ja, wie so eine Adelige.
Und dadurch qualifizierte er sich dann auch für Olympia 1956.
Auch nicht in Melbourne?
Genau, in Australien. Wichtig war nur, was schon klar sein musste, er musste versprechen, dass er keinen Profivertrag bis dahin unterschreibt. Sonst hätte er nicht teilnehmen dürfen.
Ja, dieser verfluchte Amateurregel.
Jetzt war der ja so ein Star, es lief ja so, der war so überragend, er war ja quasi im Finale auch der MVP, aber es gab dann quasi am Ende der Saison so ein Bankett, da wurde tatsächlich nochmal so der ligaweite MVP ausgesprochen, das wurde aber natürlich nicht Bill Russell, das wurde ein Weißer.
Aber mehr so aus Prinzip und...
Ja, so hat er es jedenfalls wahrgenommen, der auch überhaupt nicht ansatzweise so erfolgreich war. Und weil das auch so ein bisschen Geschmäckle hatte, hatte man ihn zwar eingeladen, hat ihm aber gesagt, du musst jetzt auf die Bühne gehen und dann gratulierst du dem anderen schön.
Ne? Wie mies ist das denn?
So soll er quasi das anerkennen, dass der besser ist. Da hat der Russell gesagt, das könnt ihr voll vergessen, das mache ich nicht. Und dann waren die völlig perplex, dass ein Schwarzer zu denen dann, das waren ja alles ältere Männer, ne, die aus einem Gremium, ne, mach ich nicht.
Ja, der hatte einen ganz eigenen Willen, das waren die alle nicht gewohnt, ja, Gott sei Dank.
Jetzt war ja klar, er ist eigentlich der beste Spieler und viele dachten, der wird jetzt halt auch der First Pick sozusagen im Draft. Allerdings war es halt auch zu der Zeit noch so, viele hatten jetzt nicht so viele Live-Spiele von dem gesehen.
Ja gut, es gab ja auch kein Fernsehen, du hast ja gar keine Chance in den Medien das wahrzunehmen.
Und zum einen, weil er ja ein Afroamerikaner war und zum anderen, weil er jetzt zumindest ja den Ruf hatte, ein schlechter Offense-Spieler zu sein, hatten doch dann viele Zweifel an ihm.
Obwohl er, wie du eben gesagt hast, ja dann durchaus über 20 Punkte gemacht hat. So schlecht war das ja nicht.
Nein, natürlich nicht. Also es gab jedenfalls so ein bisschen Kritik. Natürlich wollte grundsätzlich jeder, ne, wusste natürlich, dass auch Defense zu der Zeit schon wichtig ist. Wer ihn auf jeden Fall wollte, war aber der Red Auerbach.
Ah, um sein System zu perfektionieren wahrscheinlich.
Der sah jetzt natürlich, dass das der Spieler ist, den er ja braucht. Jetzt hat er ja schon einen super Werfer. Jetzt, und er holt ja auch noch den Hansen dazu. Aber jetzt braucht er natürlich jemanden, der die Rebounds holt. Das Problem war nur, die hatten durch sein System gar nicht so schlecht abgeschnitten. Waren jetzt also nicht ganz vorne mit dem ersten Pick.
Verstehe, die waren nicht weit genug vorne in der Draft, in der Setlist.
Der Russell wäre am liebsten nach Minneapolis gegangen, weil sein Vorbild, der George Meekin, hörte da gerade auf.
Okay, ja.
Aber ihm war auch klar, das wird nichts werden, weil die haben den letzten Pick, weil die waren ja gerade Meister geworden. Den ersten Pick, den hatten die Rochester Royals, aber die waren halt eher ein sehr kleines Team, weil die auch in einer sehr kleinen Stadt kamen. Und der hat noch nicht viel Geld. Und kurz vor dem Draft wurde bekannt, dass die Globetrotters Bill Russell $50,000 für eine Saison angeboten hatten.
Wow, das ist ja dieses Showteam von dem Abe Saperstein.
Und vor allem wollte er ihn haben, um so ein Zeichen zu setzen, weil der spürte auch, jetzt die anderen NBA-Teams, die fangen jetzt auch mehr an, die guten schwarzen Spieler zu verpflichten. Und bisher war es immer so, dass die Globetrotters die besten Spieler kriegten vom College, die schwarzen Spieler.
Ja, ja, also war gar keine Frage wahrscheinlich, wo gehen die hin? Natürlich zu mir.
Genau, und da wollte er jetzt ein Zeichen setzen. Aber der Bill Russell sagte, nee, zu den Globetrotters will ich überhaupt nicht. Vor allem hat er später mal gesagt, sein Vater hätte gesagt, mein Sohn wird niemals für die Globetrotters spielen. Der ist der beste Basketballspieler der Welt und kein Clown, der für Weiße auftritt. Gerade so bei den intellektuellen Schwarzen der Szene quasi, die waren alle gegen die Globetrotters, weil die ja halt so eine Show nur machten. Und das hatte schon sowas Clowneskes teilweise. Ein weiteres Problem war, dass der Bill Russell ja zugesagt hatte, er spielt bei Olympia. Und damit würde er das erste Drittel der Saison verpassen. Also war es jetzt so, dass die darauf verzichtet haben, auf die Verpflichtung von dem Bill Russell. Und den zweiten Pick hatten die St. Louis Hawks. Aber die hatten schon einen Top-Forward, Bob Pettit. Der ist ja auch super bekannt.
Oh, der ist sehr bekannt. Ja, mega.
Was denen aber links fehlte, war auch schon gestandene andere Spieler quasi, um das Team zu verbessern. Die hatten jetzt also diesen einen Star.
Ja, das war nicht tief genug, das Team. Hatten die oft ein paar gute und dann der Rest wurde nur aufgefüllt.
Und da hatte der Auerbach eine Idee. Der nahm mit denen Kontakt auf und hat gesagt, pass auf, ich gebe euch einen Center, Ed McCauley und Cliff Hagan, der wurde nachher auch sehr bekannt.
Oh ja, das waren durchaus gute Spieler.
Zwei sehr gestandene Spieler, eigentlich so mit die besten aus dem Team, jedenfalls von den älteren, erfahrenen Spielern. Und dafür bekomme ich Bill Russell.
Verlockendes Angebot.
Und was auch sein Vorteil war, für den Tommy Hansen musste er sich nicht groß einsetzen, weil der kam aus der Nähe von Boston und dann konnte er so einen Joker setzen, den Territorial Pick.
Ach so, das ist aber mein Gebiet, den genau, behalte ich
also
bitte.
Den wollten viele von den ersten 6 Teams haben. Die Celtics waren an 7. Stelle und dann hat er aber gesagt, nee, da setze ich ein Veto ein, der kommt zu uns. Ich tausche meinen ersten Pick, um den zu bekommen. Jetzt hat er quasi den und den Bill Russell, die beiden besten College-Spieler aus dem Jahrgang, die hat er dann quasi schon gezogen.
Mega smart. Mhm.
Allerdings war jetzt ja immer noch die Frage, wie viel müssen die dem denn bezahlen, weil ja dieses Wahnsinnsangebot der Globetrotters im Raum stand. Aber tatsächlich, er spielte aber trotzdem für $24,000.
Das ist auch eine heftige Summe.
Zu der Zeit war er dann der zweitbestverdienste Spieler hinter Bob Cousy. Der hatte sich ja durch diese Jahre, wo er jetzt da schon spielte, so hochgearbeitet und war ja so der absolute Fanliebling.
Mhm.
Und die Celtics haben natürlich zugelassen, dass er zu Olympia fährt, wo die natürlich auch Gold gewonnen haben, wie bei den 3 Olympischen Spielen, wo Basketball zugelassen war auch. Also klar, ist ja ein amerikanischer Sport.
Mal gelesen, die waren total überlegen in der Zeit. Also die haben die Russen, glaube ich, fast mit...
Genau, die spielen gegen die Russen dann im Endspiel, aber ich glaube 30, 40 Punkte mehr.
Ja. Also die waren unbesiegt, glaube ich, im Hinterkopf.
Und es gab auch vor Olympia das Gerücht, dass man ausnahmsweise ja für den Will Chamberlain eine Ausnahme machen würde. Der war ja jetzt noch auf der Highschool.
Ach, der war nicht zu jung, ne?
Genau. Und man wollte aber den eigentlich ins Team holen. Es gab aber ein Problem. Der hatte schon Profispiele gemacht. Der war ja immer sehr aufs Geld fixiert.
Ja.
Und er hatte während der Highschool-Zeit, weil er da wenig Geld hatte, für so dubiose, zweiklassige Ligen Profispiele mit unter anderem Namen.
Das kommt dann doch immer irgendwie raus.
Das kam natürlich raus und dann durfte der nicht mit, beziehungsweise dann wurde gar nicht erst versucht, für den so eine Sondergenehmigung zu holen. Ja, jetzt kommt der Russell halt während der Saison zu den Celtic und am Anfang ist es für ihn tatsächlich doch sehr schwer, obwohl er ja jetzt dieses Laufpensum in der Profiliga und vor allem die Härte, das kannte er so nicht. Und er war, wie gesagt, ja auch ein eher schmächtiger Typ, aber innerhalb von wenigen Spielen zeigte sich auf einmal schon eine spürbare Veränderung. Halt, dass die viel weniger Punkte zuließen. Die machten weiterhin wie bisher ihre Punkte. Da änderte sich jetzt nicht so viel. Aber sie standen halt viel besser und auch dieses Zusammenspiel entwickelte sich sehr schnell mit dem Bob Cousy. Quasi der Ball prallt ab, Russell springt hoch und die haben dann quasi sofort wirft er nach vorne, weil der Cousy schon losgelaufen ist. Das war damals was Neues. Was ganz witziges Detail ist, der Bill Russell, obwohl er ja so gut war, war immer super nervös und vor den meisten Spielen musste er sich immer übergeben.
Oh Gott.
Und bei einem wichtigen Spiel machten die sich warm und der Russell hatte sich noch nicht übergeben. Da sagt der Auerbach zu dem, also das Spiel ist so wichtig, du gehst jetzt in die Kabine und übergibst dich. Nur so als Aberglaube.
Ja,
schon in dieser Rookie-Saison entwickelt sich das so, dass die quasi das absolute Top-Team werden. Und die gelangen dann natürlich auch in die Playoffs und besiegten da erstmal die Syracuse Nationals. Quasi war Best of Five, direkt 3 Siege. Vorbei. Im Finale trafen sie dann auf die St. Louis Hawks. Da war das Ganze schon nicht mehr so einfach, denn da wurde hart gekämpft. Gekämpft im wahrsten Sinne.
Sehr körperlich also.
Es wurde ein Foul-Rekord aufgestellt und Bill Russell stellte aber im Gegenzug einen Rebound-Rekord von 32 in einem Spiel auf. 4 dieser 7 Spiele, die es dann im Endeffekt waren, wurden mit nur 2 Punkten Unterschied gewonnen.
Wow, das ist aber echt competitive.
Es stand dann 3-3, letztes Spiel. 10 Sekunden vor Schluss steht es 103-103. Der Cousy und der Russell, die haben ja auch da schon diesen Spezialspielzug, den Alley-Oop. Allerdings, der Russell bekommt ihn nicht richtig zu fassen, kann ihn also nicht richtig drücken und scheitert. Jetzt haben die Hawks halt quasi den Ball, werfen ihn nach vorne auf Coleman und der stand halt schon ganz weit vorne. Der Russell in der Zwischenzeit ist der zurückgesprintet und während dieser Coleman ganz lässig so einen Korbleger machen will, kommt der Russell heran und schlägt den Ball kurz vor dem Ring dann einfach weg. Und blockt ihn. Das ist
wahnsinnig, wahnsinnig spektakulär gewesen.
Ja, es gibt da so ein Bild, der steht quasi über dem, wie, als wäre da so ein halber Meter und blockt den Ball halt weg. Also kommt es zur Verlängerung sogar. Und nach der ersten Verlängerung steht es 113-113. Das werden also wenig Punkte gemacht. Und dann wenige Sekunden vor dem Ende der zweiten Overtime führen die Celtics 125-123. Die Hawks haben den Ball. Und es ist aber nur noch 1-2 Sekunden. Und der Bob Pettit sagt zu seinem Mitspieler, wirft den Ball nach vorne. Und der wirft durch die ganze Halle, trifft sogar das Board, der Ball springt zurück. Bob Pettit fängt den Ball und will im Sprung, also im Fangen, gleich wieder werfen.
Spektakulär.
Spektakulär, aber er trifft nicht.
Nein.
Also es wäre der Jahrhundertkorb gewesen. Und das ist der erste Sieg der Celtics. Und man muss sagen, seit Ewigkeiten für überhaupt eine Boston-Franchise. Weil wir sind jetzt 56-57 und die Red Sox hatten seit Ewigkeiten nichts gewonnen. Die, glaube ich, seit 1918.
Ja, ganz genau. Ja, das war noch die Zeit des Boston Red Sox-Fluches. Ja, ganz genau. Die Boston Patriots, wenn es die gab es noch gar nicht. Bruins, die haben natürlich in den 30er Jahren sogar den ersten US-Titel, haben wir ja letzte Woche gelernt, gewonnen. Ja.
Genau, aber das war auch schon ziemlich lange her, 56. Also
war da auch schon lange her, richtig.
Das war jetzt so, dass auch für diese Zeit es auf einmal gerade in Boston so der Basketball so richtig aufschloss zu den Großen. In dieser Zeit jetzt quasi mit dieser Saison bildet sich jetzt auch so mit der nächsten Saison so, dass das Team, was es quasi sein sollte, bis weit in die 60er Jahre hinein. Und es bildet sich jetzt also quasi schon dieser Kern dieser legendären Celtics, die dann 13 Jahre die Liga dominieren würden. Das war allerdings da noch nicht absehbar. Für den Bill Russell ist es auch überraschend, sagt er, dass das jetzt auch quasi so gut geklappt hat schon im ersten Jahr. Und durch diesen Erfolg kauft er sich jetzt aber mit seiner Frau sein erstes Haus. Und zwar in einem Mittelklasse-Stadtteil von Boston, in Reading. Einem Stadtteil, wo nur Weiße leben. Sie waren die erste schwarze Familie.
Er ist ja eigentlich der Held von Boston. Man sollte meinen, die würden ihn freudig willkommen heißen.
Ja, sollte man meinen. Aber tatsächlich galt Boston zu der Zeit eines der rassistischen Städte überhaupt. Und die Leute fanden das auch gar nicht gut, dass er da hinzieht. Also nachts wurden dann die Mülltonnen umgestoßen, der Garten verwüstet. Und er beschwert sich dann bei der Polizei und die sagen, oh, da können wir ihnen nicht helfen. Gegen Waschbären können wir nichts unternehmen.
Kann ja woanders hinziehen, ne?
Tatsächlich wird er da auch, werden da auch die Familie, die werden da auch so beschimpft, dass er dann keine Hilfe bekommt, besorgt sich Bill Russell einen Waffenschein.
Ach, der ist nicht weggezogen, der hat das ausgehalten, durchgestanden.
Genau, und er setzte sich dann mit einem Gewehr auf die Veranda und von da an gaben keine Waschbären mehr.
Also das, man merkt, das ist einer, der hat einen sehr starken Willen und der wehrt sich, lässt sich nicht zum Opfer machen oder so.
Ja, vor allem will er nichts aufgeben, ne, und sich eben nicht nachgeben und er setzt sich halt überall durch. Es macht ihn allerdings nicht sehr beliebt in Boston. Also zu der Zeit hatte man ja, fand man eigentlich so Schwarze eher nur gut, wenn die so lustig waren. Ne?
Ja, oder Leistung brachten, aber ansonsten die Klappe hielten und nicht politisch oder sonst wie Ansprüche stellten.
Aber man sieht halt auch, waren halt überall auch so Vorurteile. Also selbst so im Team, also der Auerbach und der Russell, die, das ist ja wie so eine Vater-Sohn-Beziehung nachher. Aber so in dem zweiten Jahr wollen sie halt den Sam Jones verpflichten, das ist auch ein schwarzer Spieler. Ja. Und der Auerbach geht dann zu dem Russell und sagt, ja, der Sam Jones, wie findest du den denn? Der Russell sagt, wer ist Sam Jones? Und der Auerbach, ja wie? Ist aber doch auch ein Afroamerikaner. Und der Russell guckt ihn halt an und sagt, ja, kennst du jeden jüdischen Spieler in der NBA?
Gut gekontert.
Der Russell ist auch so jemand, der ist total insensibel für jegliche Form von Rassismus oder Diskriminierung. Ne? Und
aber wenn man mal denkt, was er am Anfang erzählt, wie er aufgewachsen ist, das macht einen ja auch dünnhäutig, dann reagiert man bestimmt auch auf sowas.
Ja, das ist allerdings richtig. Aber wie gesagt, das machte ihm das Leben auch so ein bisschen schwer. Allerdings nicht in der Mannschaft, da war er ganz anders. Da war er, also er sagt auch später, für jemanden, der so verschlossen ist wie er selber, hat er sich selber gewundert, wie gut er in dem Team klarkommt. Und im zweiten Jahr lief es auch richtig gut. Die stellen für ihr Team einen neuen Rekord, dort 49 Siege bei 23 Niederlagen. In den Playoffs treffen sie jetzt wieder auf die Philadelphia Warriors, schlagen die 4-1. Läuft alles richtig super und dann treffen sie auf die St. Louis Hawks, wieder im Endspiel. Während es nach zwei Spielen unentschieden steht, verletzt sich der Russell im dritten Spiel am Knöchel. Der zieht sich eine Sehnenverletzung zu, kommt falsch auf, knickt um und muss jetzt Spiel 4 und 5 aussetzen. Kommt dann, weil sie das verlieren, da steht es dann 3-2 für die Hawks nach Spielen, kommt er zum sechsten Spiel zurück unter Schmerzen. Aber ist halt merklich angeschlagen und sie verlieren dann tatsächlich ganz knapp 110 zu 109.
Boah.
Das ist dann erstmal für eine ganz lange Zeit die erste Niederlage der Celtics, weil man ja so gute Erfahrungen jetzt gemacht hatte bei den Celtics mit dem Russell. Da hatte man jetzt den Sam Jones als afroamerikanischen Spieler. Sagt der Auerbach und der Besitzer der Celtics, sagen sich, naja, das hat ja so gut geklappt und da gibt es ja noch andere gute Spieler und vor allem auch ein Freund von dem Russell. Die achteten auch sehr so auf dieses Teamgefüge, wie passen die Spieler so da rein. Ja, und die verpflichten dann halt diesen Casey Jones, den Freund von dem Russell aus dem College, und einen Ben Swain. Und jetzt haben die halt 4 Afroamerikaner im Team.
Das war, glaube ich, wenn du eben, erst ja eben gesagt, Boston war dann doch nicht so nice.
Nee, und auch in der Presse in Boston stand, ja, die haben jetzt 4 Afroamerikaner. Die Celtics werden auf jeden Fall 1 oder 2 von denen wieder abgeben, weil mit mehr als 2 kann man nicht spielen.
Ist ja dem Publikum nicht zuzumuten. Das ist unglaublich rassistisch gedacht noch.
Und selbst der Walter Brown wird dann als Besitzer dann darauf angesprochen und er sagt, passt mal auf, die Hautfarbe ist mir doch völlig egal. Es geht doch nur darum, wie der spielt und wenn die besser sind, dann spielen die auch. Und wenn wir 5 haben.
Ja, das war der Albtraum für die ganzen weißen Rassisten. 5 Schwarze auf dem Spielfeld,
Das war undenkbar für den weißen Sport quasi.
Für die war das undenkbar zu der Zeit, absolut.
Aber wie man sieht, die Celtics sind nicht die einzigen, die da quasi das auch erkennen, das Potenzial, gerade bei den afroamerikanischen Spielern.
Ja, ja.
Denn die Lakers, die verpflichten auch jemanden sehr bekannten, Elgin Baylor.
Oh ja, Elgin Baylor, ja, ist auch eine Legende.
Ja, ein Hall of Famer und der stellt auch zwischendurch mal so einen Punkterekord für ein Spiel auf. Also der wird einer der besten Forwards aller Zeiten. Also das entwickelt sich jetzt quasi so in der ganzen Liga. Es verändert sich was. Das ganze Bild verändert sich jetzt quasi.
Ja, es gibt ja so ein Role Model Erfolgsmodell in Boston und die anderen müssen ja irgendwie auch nachziehen.
Ja, und auch in dieser Saison läuft es für die Celtics wie am Schnürchen. Sie gewinnen noch mehr, 52 zu 20 Siege. Dann treffen sie in den Playoffs auf die Syracuse Nationals. Da wird es schon total eng, 7 Spiele.
Überraschend.
Ja, also man tut sich da auch schwer, weil halt da wurde auch aufgerüstet, ne? Und gerade auch dieses athletische Spiel und dieses Fastbreak-Spiel, das übernehmen jetzt die anderen ja, wollen das ja auch übernehmen. Und dann treffen sie halt das erste Mal im Endspiel auf die Lakers. Die waren ja schon mal ein Riesenteam quasi mit Meekin quasi als Star. Und die sind jetzt wieder erstarkt. Und gegen die gewinnen die dann halt auch. Und die Celtics gewinnen ihn mit 4 Siegen am Stück, quasi mit einem Sweep, die Finals. Und jetzt hätte man ja gedacht, ja, MVP ist ja dann klar, wer das wird. Ne? Das wird der Bill Russell. Nee. Es wurde Bob Pettit, warum auch immer.
Von den Hawks. Ja. Ach Gott, das ist ja ganz ungewöhnlich.
Ja, aber ne, da der Russell war da auch an, eigentlich sagt er, interessiert es ihn nicht, aber andererseits war er doch, witterte er da auch wieder rassistische Hintergründe, was wahrscheinlich auch so war.
Ich glaube auch, dass der hat natürlich ganz viel schlechte Erfahrungen gesammelt und reagierte, wie du sagst, ist auch sehr dünnhäutig drauf. Aber zu der Zeit kann es schon sein, dass die einfach gesagt haben, wir nehmen irgendeinen Weißen, weil das geht nicht.
Ja, sie hätten ja auch Bob Cousy nehmen können, denn in Boston.
Hätte ich jetzt eher gedacht, ja.
Sprach mal, es stand in den Zeiten immer nur, Cousy führt das Team zum Sieg. Von Bill Russell war da nie die Rede. Tatsächlich waren halt die Celtics zu der Zeit einfach viel, viel besser als die anderen Teams. Ne? Total überlegen. Ne? Aber nicht einfach nur, weil die jetzt nur Starspieler hatten, sondern die waren einfach auch das beste Team. Die waren so aufeinander abgestimmt quasi.
Mhm.
Und sie waren eine richtige Familie.
Ja, man läuft da auch ganz anders für den anderen, wenn man sich auch mag oder sich geschätzt.
Also es entstanden richtige Freundschaften, die Paare, die ja dann, die waren ja meistens schon verheiratet, die meisten Spieler, die trafen sich dann, also auch Weiße und die Afroamerikaner, die trafen sich dann, die waren halt auch ganz eng miteinander, ne? Und das kannte der Russell natürlich überhaupt nicht und hat das halt total wertgeschätzt und hat auch immer gesagt, ich spiele für die Celtics, nicht für Boston.
Oh ja.
Und das also auch in der Presse gegenüber. Ne? Also
nach dem Erlebnis in seinem Wohnviertel kann ich das verstehen. Ne? Beschmierungen und Anfeindungen.
Gibt so eine Geschichte, er bleibt da mit dem Auto irgendwo liegen und keiner hilft ihm. Also viele erkennen ihn.
Aber ignorieren ihn.
Nee, macht drehen die Scheibe runter und beleidigen ihn dann auch noch.
Ach so, schlimm sogar. Ach so, noch schlimmer.
Ja, und vor allem halt auch die Presse, da war das halt ganz krass. Also, und die Zuschauer auch. Den Oberrang vom Boston Garden, den nannte man immer den N-Wort-Himmel.
Den was bitte?
Den N-Wort-Himmel.
Ach, N-Wort. Ach so, ach, verstehe. Oh, da wurde entsprechend geschimpft.
Mhm. So Beleidigungen, rassistische. Und auch die Kommentatoren, ne, die sagten, naja, Bill Russell, der ist doch dumm. Ne? Und so Plattitüden wie, naja, die Schwarzen, die können gut springen und laufen, aber naja.
Deswegen war ja auch lange verpönt, dass ein Quarterback ein Schwarzer sein, durfte eben kein Schwarzer sein.
Ja, und dann hinzu kam halt, dass der Bill Russell jetzt auch nicht so ein super Sympathieträger war. Also der machte jetzt auch nicht gute Miene zum bösen Spiel, sondern der lief dann auch mit so einem Gesicht rum und gab halt, oder legte halt immer die Finger in die Wunde und sprach dann halt gerade immer sowas an. Wieso fragst du mich sowas? Ne, willst du damit was sagen? Der war jetzt nicht so.
War nicht charming. Der gibt Widerworte oder der spricht die Probleme an. Ne? Der überspielt das jetzt nicht charmant.
Er war jedenfalls nicht so umgänglich. Und halt ganz anders als der Will Chamberlain.
Der war, glaube ich, eher smart. Denn
der Will Chamberlain, der war halt auch so ein. Der grinste immer, der wollte auch ein Showbiz, der wollte halt Geld verdienen und sagte auch, Basketball spiele ich nur, um Geld zu verdienen.
Klare Aussage. Ne?
Den hatten wir jetzt ja eben an der Highschool verlassen.
Ja.
Der ist jetzt quasi in dem Jahr 55, 56, wo der Russell dann in die NBA kommt, ist er jetzt auf dem College und zwar in Kansas. Und gerüchteweise wurden ihm da schon $25.000 bis $35.000 versprochen. Also es wurde sogar untersucht, also von der NCAA, die haben Leute rausgeschickt, um rauszufinden, welches College hat überall verstoßen. Also angeblich hätte man ihm auch Diamanten geboten und andere Dinge, nur damit er da unterschreibt. Also es hätte man vorher noch nie erlebt, dass für einen Spieler quasi die gesamte Nation, alle Colleges der Nation versucht hätten, den zu kriegen. Sehr, sehr anders als der Bill Russell. Und wie gesagt, auch im College lief er dann noch die 100-Yard-Strecke in 10,9 Sekunden. Kugelstoßen stellte er einen Rekord von 17 Meter auf.
Also alles, was er anpackt, wird zu Gold im Grunde.
Ja, und er war halt auch ein super Hochspringer.
Auch noch. Aber dann noch in dem alten Straddle-Stil wahrscheinlich.
Und er war halt auch so ein Showman. Ne? Da wurde dann an so einem Leichtathletik, Turnier oder so, da wurde so ein experimenteller Korb auf 12 Fuß Höhe gemacht und selbst da konnte der ein Dunking machen. Also das wurde auch so Show-Einlagen gemacht. Der durfte halt auch im ersten Jahr nicht spielen und dann gab es ja immer dieses Reserve-Team und die spielten dann halt auch am Anfang quasi so zur Vorbereitung gegen das Hauptteam.
Ach,
und das war mit Spannung erwartet worden und wie sich herausstellte, der Chamberlain dominierte alle älteren College-Spieler total. 42 Punkte, 29 Rebounds, aber nur 4 Blocks. Also war auch nicht nötig, ne? Also die gewannen haushoch. Und da kommen jetzt dann halt auch schon die ersten Regeländerungen. Sowohl wegen dem Russell als auch wegen dem Chamberlain war es auch so, dass besondere Regeln eingeführt werden. Auch für den Freiwurf, gerade so am College, wurde die Regel eingeführt, man muss mit beiden Füßen hinter dieser Linie stehen. Vorher musste man nur mit einem Fuß dahinter stehen.
Ach.
Jetzt war der aber so groß und konnte den Ball so weit nach vorne strecken, dass er quasi nur so noch so einen Meter zum Korb hatte.
Ach, der kam dem Ganzen zu nah.
Und auch das Goaltending, das wurde dann verboten. Allerdings war es so, dass der Chamberlain so ein bisschen sauer auf diese Universität war, denn die hatten ihn unter anderem mit gelockt, dass da ein Trainer, der Trainer Allen spielte, der war schon 70 Jahre alt, war aber galt so als Koryphäe des College-Basketballs. Der trat aber dann zurück aus Altersgründen. Und im Grunde rumort es dann halt da schon im Team, weil er sagt, er fühlte sich so ein bisschen verraten. Also man hätte ihm das nur gelockt.
Ja. Er hat sich von noch eine Verbesserung seiner Skills versprochen.
Ja, auf jeden Fall respektierte er den und den Nachfolger Dick Harp, den hat er jetzt nicht so respektiert. Der sollte dann auch mehr Defensivarbeit leisten, das fand er jetzt nicht so gut. Aber trotzdem, erstes Spiel im zweiten Jahr, wo er dann spielt, 52 Punkte, 31 Rebounds, also exorbitante Werte. Und sie gewinnen halt auch, 87-90, aber immer noch recht knapp alles, weil so Defensivarbeit war jetzt nicht so seins, nicht so sehr.
Mhm. Er wollte vorne glänzen und das sollte dann bitte auch reichen.
Trotzdem wurden die halt in ihrer Gruppe, in der Big Seven Conference, wurden die Erster. Und er wurde auch direkt im ersten Jahr All-American, also alles, ne, klar, jeder wusste ja, wie gut der ist. Trotzdem gab es ja dann so ein NCAA-Basketballturnier, 57, und das fand in Dallas, Texas statt. Und da gab es ja noch die Rassentrennung. Und da wurde er das erste Mal so richtig damit konfrontiert. Auch so Mitspieler sagten, dass das Publikum war richtig brutal, ne? Die wurden angespuckt, also er, der Chamberlain, mit Gegenständen beworfen und rassistisch beleidigt, das also fürs volle Programm und das hätte auch so ein bisschen Eindruck auf ihn gemacht.
Das glaube ich.
Die mussten sogar mit der Polizei aus der Halle eskortiert werden. Trotzdem gewannen die natürlich erstmal alles. Die haben dann sogar in dem Halbfinale den Titelverteidiger, ne, die San Francisco Dons, wo der Russell vorher gespielt hatte früher, die haben sie da auch besiegt und er wurde MVP des Turniers. Aber im Finale trafen sie dann auf das Team aus North Carolina, die Tar Heels, wo später auch mal Michael Jordan spielen wird. Und die wurden auch von den Top-Spielern angeführt. Unter anderem hieß der Lenny Rosenblut, das war so ein Spieler wohl zu der Zeit. Die waren halt auch sehr gut eingespielt, da war es also nicht so einfach für ihn. Und die hatten dann auch so eine Taktik, die wollten ihn halt so aus der Ruhe bringen. Die schickten immer andere Spieler gegen, auch manchmal ganz kleine Spieler, nur um ihn zu stören. Die stellten sich ihm dann in den Weg, gaben ihm so einen Bodycheck und teilweise wurde er mit 3 Mann gedeckt.
Das hat ihn bestimmt nicht behagt.
Nee, weil er eigentlich auch so ein Spieler war, der jetzt nicht zurückschlug.
Ich habe das gar nicht nötig, weil ich so überlegen bin. Und
genau, aber da wurde ihm so hart zugesetzt, dass...
Hat ihn doch beeindruckt dann.
Ja, und tatsächlich, das setzte ihm so zu, dass es auch relativ wenig Punkte fielen. Die führten jetzt zur Halbzeit 29-22. Also
so Low Scoring, ist ja ganz, die macht er ja sonst alleine in der Halbzeit wahrscheinlich.
Jetzt in der zweiten Halbzeit wird es dann halt noch schlimmer und... Die Mitspieler, die er eigentlich hat, die sind auch nicht so wirklich gut. Die sind dann lang nicht so gut wie die vom Gegner. Und am Ende der Spielzeit steht es dann 46-46. Okay. Auch in der Verlängerung steht es dann 48-48. Es kommt zu einer dritten Verlängerung. Also, und 10 Sekunden vor Schluss täuschte Joe Quick, der Center der Tar Heels, einen Wurf an, drang dann aber zum Korb durch. Der Chamberlain blockte ihn, aber trotzdem wurde ein Foul gepfiffen.
Ach. Okay, jetzt könnte man was Böses dabei denken.
Ja, und jetzt kommt es zu den Freiwürfen und die Tar Heels führen dann 54-53. Also die haben dann den Ball und der Ball soll natürlich zu dem Chamberlain gehen.
Klar, zu wem sonst? Ist er der beste
Aber
Spieler?
Aber der Wurf ist so schlecht, dass die Tar Heels, die das natürlich wussten, wo der Ball hingeht, den Ball abfangen und so verlieren sie tatsächlich. In der Presse wird dann das erste Mal so gesagt, naja, der mag zwar so ein überragender Spieler sein, aber ein Gewinner sei er nicht.
Er hat sein Team nicht besser gemacht.
Ja, wobei er halt auch nicht dafür kann, dass die anderen nicht so gut sind.
Nein. Aber ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, Bill Russell hat es geschafft. Das war fürs Team, der wollte auch das Team unterstützen und der Will Chamberlain, zwar einer der Klischees, galt immer so als schön spielender Einzelspieler. Bill Russell gewinnt die Titel und Will Chamberlain ist vielleicht der beste Spieler, aber Russell gewinnt die Titel. So habe ich das mal so im Hinterkopf noch.
Und diese Niederlage jetzt da am College, das setzt ihm auch so richtig zu, ne? Weil das erste Mal ist, dass er so verliert.
Ja, muss der auch erstmal lernen. Ja, ja.
Und das nächste Jahr wird er noch frustrierender, weil diese Taktik, die an den Tag gelegt hatten in dem Finale, das machen jetzt alle Mannschaften.
Na klar, die haben den großen Will Chamberlain eingedämmt.
Ja, und auch immer nur gefoult. Und es war auch so, er entwickelte eine Freiwurfschwäche.
Ach, jips. Dass er irgendwie nervös wurde an der Freiwurflinie.
Ja, also jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht wie Shaquille O'Neal, aber ähnlich. Also es wurde dann auch immer schlimmer.
Na klar, das befeuert sich ja innerlich in deinem inneren Stress dann auch.
Und halt ständig dieses Fouls und es machte ihm auch gar keinen Spaß mehr. Er hatte dann gar keine Freude mehr.
Verständlich.
Und in ihrer Liga quasi wurden sie nur Zweiter und kamen dann gar nicht zu diesem Turnier. Ne? Also auch kein Titel. Also der hat im College keinen Titel geholt.
Das man eigentlich, der hat ja keiner gedacht vorher. Der hätte ja gedacht, der gewinnt alles, weil er einfach so überragend gut ist. Aber
ja genau, der zerstört
dann doch Mittel.
Jetzt alles. Ja. Es stellte sich aber heraus, wenn nur einer so gut ist, ne, dann kann man den leicht aus dem Spiel nehmen. Ja, jetzt ist er ja im College und jetzt hätte er theoretisch noch ein Jahr spielen können. Am College. Er wollte auf jeden Fall Geld verdienen und er verlässt jetzt das College und verkauft seine Geschichte für $10,000 an ein Magazin und mit das Titel dann Why I'm Leaving College. Also macht er, glaube ich, auch sogar keinen Abschluss. Er geht dann zu den Globetrotters.
Der geht dann dahin.
Und er verdient da, man weiß es nicht genau, zwischen $50,000 bis $100,000 für eine Saison.
Massives Geld.
Ja, und aber in der schwarzen Community ist das dadurch, ist er dann auch schon sehr umstritten. Also die schwarzen Rechtsbewegung und so, die spotten dann über den. Ne?
Ja, das ist ja diese Onkel-Tom-Geschichte, ne? Dass auch genau. Viele Schwarze eben wollen, dass man sich kritisch äußert und für die Rechte der Schwarzen eintritt.
Und die vergleichen ihn da erstmals halt mit dem Bill Russell, der das ja eben nicht gemacht hat. Und es ist auch so, dass der halt ein ganz anderer Typ ist. Der ist so extrovertiert, der Will Chamberlain, der kauft sich da von diesem Geld, was er da als erstes verdient, erstmal einen fetten Cadillac, der zieht sich so stylisch an und der protzt halt, ne? Und das kommt halt da auch in der schwarzen Community nicht so gut an.
Aber so war er.
So war er, aber er bleibt auch tatsächlich nur ein Jahr bei den Globetrotters, weil er erkennt, dass das ja auch seinem Ruf irgendwo schadet. Und er ist ja eigentlich auch ein Athlet. Er will ja auch Rekorde und sowas.
Und zwar, er will sich mit den Besten messen und die dann auch besiegen und als Bester anerkannt werden.
Genau. Und das ist das Jahr jetzt 1959. Da betritt Will Chamberlain das Parkett der NBA. Und der ist jetzt da 2,16 Meter bis 18 groß. Und genau, es variiert immer so, die Angaben. Also einer der allergrößten Spieler überhaupt. Und alle sind ekstatisch, ne? Und alle hoffen jetzt, das wird ja jetzt das Riesenduell und jeder ist auch gespannt, wo er hingeht.
Auch das.
Und wenn man den jetzt heute vergleichen würde, wäre der quasi so eine Symbiose aus Kobe Bryant und Shaquille O'Neal. Ne? Einer, der so riesig ist, aber trotzdem elegant ist. So einen hatte die NBA halt noch nicht gesehen. Und der machte auch den Bill Russell nervös.
Na klar, die haben ja ganz andere Stärken auch.
Jetzt sind wir also in dem Jahr 59 und jetzt haben wir ja schon viel erzählt. Wir sind noch gar nicht weit. Der Bill Russell ist jetzt schon zweifacher Titelträger.
Und er hatte auch nicht zu vergessen, zweimal den College-Titel gewonnen. Also schon 4 Titel und der Chamberlain bisher 0.
Genau. Aber sein Ruf eilt ihm voraus. Und jetzt werden wir dann in der nächsten Folge sehen, wie diese beiden bis 69 quasi die NBA dominieren. Der Will Chamberlain sogar noch ein bisschen länger.
Stimmt, der hat noch in die 70er hineingespielt.
Genau. Und da werden wir dann als nächstes wieder ansetzen. Das werden wir dann auch direkt als nächste Folge dann wieder.
Sehr gut.
Da werden wir wieder ansetzen. Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.